Hallo und herzlich willkommen in der agilen Leseecke, der Podcast mit Lesungen aus meinen und euren Lieblingsbüchern. Hier hört ihr Auszüge aus Büchern über agiles Arbeiten, agile Führung und Veränderungen von Organisationen. Für mehr Stärke und Beweglichkeit für die Arbeitswelt von morgen. Heute hört ihr eine Geschichte aus dem Buch Agile Short Stories, 49 Geschichten über das Agilwerden und Agilbleiben, herausgegeben von Joachim Pfeffer und Miriam Sasse, im PepR Verlag 2019 erschienen und überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Mit dem Kauf dieses Buches unterstützt du Flying Hope. Der Verein Flying Hope ist ein gemeinnütziges Pilotennetzwerk, das kostenlose Flüge für schwerkranke Kinder vermittelt. Diese Kinder sind aufgrund ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf die Hilfe anderer angewiesen. Sie haben selbst nicht die notwendigen finanziellen Mittel, um zu medizinischen Behandlungen, Kuraufenthalten oder zu ihren Familienangehörigen zu reisen.
Wie Machtstreben Teams zerstört. Es war einmal ein Tochterunternehmen eines Konzerns in Deutschland. Dort war ich für längere Zeit als Scrum Master für zwei Teams eingesetzt. Jeden Tag ereigneten sich allerhand skurrile Szenen, die mich zeitweise an meinem Verstand zweifeln ließen. In der Entwicklung arbeiteten 6 Teams, gemischt aus einem Drittel internen und 2 Drittel externen Mitarbeitern. Es gab keine Koordinationsstrukturen für diese Teams. Zum Beispiel befand sich ein gemeinsamer Build-Server erst im Aufbau. Quantitativ und qualitativ waren die Ergebnisse der Teams entsprechend schlecht. Über Monate hinweg konnte nichts an die Kunden ausgeliefert werden. Auch sonst war die Situation, die ich vorfand, in jeder Hinsicht suboptimal. Zwar war das Produkt gut und hatte erhebliches Potenzial, aber alle, die etwas zu sagen hatten, hatten nur ein Ziel: ihre Macht zu erhalten und wenn möglich auszubauen. Die Geschäftsführer sahen ihre Position als Sprungbrett für höhere Aufgaben im Konzern und wechselten alle 1 bis 2 Jahre. Die Team- und Abteilungsleiter waren mehr an ihrem Status interessiert als am Entwicklungsergebnis. Der für meine Teams verantwortliche Teamleiter sagte einmal zu mir: "Die Anzahl der Mitarbeiter unter meinem Kommando ist wichtig. Nur so macht man Karriere." Deshalb vergrößerte er die Zahl seiner Untergebenen mit so vielen Externen wie möglich. Anhand einer großen Matrix mischte er in jedem Sprint die Teams neu durch, um mit dem Push-Prinzip eine effiziente Aufgabenzuteilung zu erreichen. Die Mitarbeiter wurden zu Ressourcen, zu Zeilen in einem Excel-Sheet. Und so stellte sich schon zu Beginn meiner Arbeit als Scrum Master heraus, dass das Gefühl, eine Ressource zu sein, für viele externe Mitarbeiter ein Problem war. Abgekoppelt von ihren Mutterorganisationen, weil 5 Tage pro Woche vor Ort im Projekt, und nicht wertgeschätzt von den Führungskräften des Kunden, dachten diverse Personen an Kündigung, Projektwechsel oder ans Faulenzen, bis man sie feuern würde. Ich sah die Resignation in ihren Blicken. Kollegen kamen erst um 11 Uhr ins Büro und mehr als einmal wurden hastig Solitärfenster geschlossen, als ich in den Raum kam. Die Gegenmaßnahme war aus meiner Sicht einfach. Ich würde mit jedem ein Entwicklungsgespräch führen und darin viele Coaching-Elemente einbauen, damit die Entwickler wieder eine konstruktive Einstellung gewinnen konnten. Ich begann sofort mit diesen Gesprächen und hatte Glück. Denn zwischen meinen beiden Teams befand sich ein kleines, leeres Büro. Der Hausmeister war sehr zuvorkommend und organisierte für mich einen kleinen runden Besprechungstisch und zwei Stühle. Schon am folgenden Tag ging es los und nach kurzer Zeit machte sich eine Veränderung bemerkbar. Die Gesichter der Mitarbeiter strahlten, die Teams waren um 9 Uhr komplett versammelt und die Kollegen diskutierten im gedämpften Ton miteinander vor ihren Bildschirmen, auf denen nichts als Quellcode zu sehen war. Die steigende Moral wurde in den tollen Ergebnissen sichtbar. Nach 2 Sprints ereignete sich etwas höchst Ungewöhnliches. Der Teamleiter, ein herzensguter Mann mittleren Alters, besuchte alle Teams persönlich. Er spazierte von Raum zu Raum, schwatzte mit den Mitarbeitern und lachte mit ihnen. Im Regelfall bekamen wir ihn nicht zu Gesicht. Es war das erste Mal, dass er an den Ort des Geschehens pilgerte, möglicherweise inspiriert durch die verbesserte Leistung der Teams. Ich freute mich, führte ihn durch die mit bunten Klebezetteln tapezierten Räume, zeigte ihm unsere Information Radiators an den Wänden und erklärte ihm, wie ich die Entwicklungsgespräche geführt hatte. Sein Kommentar war kurz.
Dann ist dein Büro ja größer als meins.
Da war es wieder, das Machtdenken. Ich lachte und erklärte, dass es nicht mein Büro sei, sondern nur ein Besprechungsraum, den wir für die Entwicklungsgespräche nutzten. Damit war für mich die Angelegenheit erledigt. Nicht aber für den Teamleiter. Er schnaubte hörbar unzufrieden und schon am nächsten Morgen standen in dem kleinen Raum zusätzliche Schreibtische, an denen 2 Entwickler eines anderen Teams saßen, die mir mit fragendem Blick erklärten, dass sie auch nicht wüssten, warum sie jetzt hier arbeiten sollten. Der Besprechungstisch war verschwunden. Natürlich war der Teamleiter nicht für ein Gespräch verfügbar. Wichtigere Meetings hielten ihn in Beschlag und seine Mailbox erklärte mir wiederholt, dass er im Moment nicht zu erreichen sei. Wir fanden eine kreative Lösung. Seit diesem Tag nutzten wir mutig das Büro des Teamleiters, in dem ein kleiner runder Tisch stand für unsere Entwicklungsgespräche. Wir saßen an seinem Besprechungstisch und tauschten uns leise über persönliche Entwicklungsthemen aus, immer in der Sorge, der Teamleiter könnte wutschnaubend zur Tür hereinspazieren und uns davonjagen. Wieder wurde ich überrascht. Ich hatte damit gerechnet, dass er uns bald aus seinem Büro vertreiben würde. Doch im Gegenteil. Als der Teamleiter eines Tages unerwartet zurückkam und wir in seinem Büro in ein Entwicklungsgespräch vertieft waren, entschuldigte er sich und ging mit einem freundlichen Nicken wieder. Ich hielt das für die Ruhe vor dem Sturm und wappnete mich innerlich für eine harte Auseinandersetzung. Doch diese blieb aus. Der Teamleiter bedankte sich sogar bei mir.
Endlich wird das Büro mal sinnvoll genutzt. Ich bin ja sowieso den ganzen Tag nur in Meetings.
Das war nicht die einzige Begegnung mit Machtstreben in diesem Unternehmen. Während der Fall mit den Entwicklungsgesprächen keine bleibenden Schäden hinterließ, gab es andere Begebenheiten, die sehr lange nachwirkten. Dazu gehörte der respektlose Umgang mit Teamentscheidungen. Eines Tages war einer der externen Entwickler so frustriert, dass er sich nicht mehr in die Teams einfügen wollte. Er kritisierte alles und jeden, fand stets das Haar in der Suppe und versuchte mit Nachdruck, jede sinnvolle Arbeit zu unterlassen. Er verbreitete Negativität und sein Team begann, sein Verhalten als Impediment zu betrachten. Wir führten 2 Retrospektiven zu dem Thema durch, sprachen einzeln und in kleinen Gruppen mit ihm. Wir entwickelten Lösungswege und boten Hilfe an. Leider griff der betroffene Mitarbeiter nichts davon auf. Am Ende, nach ungefähr 3 Sprints, beschloss das Team, dass es so nicht weitergehen konnte und sie den Kollegen nicht mehr in ihre Runde haben wollten. Ich ging zum Teamleiter und berichtete, welche Maßnahmen wir schon ergriffen hatten und zu welchem Schluss wir gekommen waren. Er saß in einem Besprechungsraum und sah mich fragend an, ruhig zurückgelehnt in einen bequemen Bürosessel. Meine Erwartung war, dass der Teamleiter diesen Mitarbeiter aus dem Team nehmen und eine andere Aufgabe für ihn suchen würde. Aber ich wurde enttäuscht. Er sagte,
eine solche Entscheidung darf das Team nicht selbst treffen. Selbstorganisation endet an der Hierarchiegrenze.
Der Teamleiter beharrte auf seinem Machtmonopol und machte alles, was wir bereits getan hatten, noch einmal. Er führte Einzelgespräche, organisierte einen Gruppenworkshop und führte penibel Buch über alle Aktivitäten und deren Resultate. So aktiv hatte ihn niemand von uns jemals gesehen. Die Teams nahmen es mit Humor und stellten wiederholt die Frage, ob der Teamleiter denn bei der Wiederholung der exakt gleichen Maßnahmen ein anderes Ergebnis erwartete. Die Antwort blieb aus. Am Ende kam er aber zum gleichen Schluss wie die Teams. Doch statt dem Mitarbeiter klar und offen die Optionen aufzuzeigen, bemerkte der Teamleiter, dass es ja kurz vor den Sommerferien war. Die Sonne schien länger, die Hosen wurden kürzer und die Urlaubsanträge flatterten reihenweise in sein Postfach. Der Teamleiter weigerte sich, davor noch Maßnahmen zu ergreifen und erzählte mir unter 4 Augen,
Dominik, das ist doch gar kein Problem. Der Entwickler geht morgen in den Urlaub. Wenn er weg ist, schicke ich seinem Key-Accounter einfach eine E-Mail, dass er seinen Mitarbeiter nicht mehr zu uns schicken braucht. Schon ist das Problem erledigt.
Mein Ruf nach Mut und Offenheit verhallte ungehört. Also ging ich als externer Scrum Master zum betroffenen externen Mitarbeiter und sprach die inoffizielle Kündigung aus. Der Mitarbeiter nahm es gelassen, zuckte mit den Achseln, räumte seinen Schreibtisch und ging. Der Teamleiter zog seinen Plan im Übrigen durch. Der Key-Accounter des externen Mitarbeiters erhielt während dessen Urlaubs eine E-Mail mit dem Hinweis, dass der Entwickler nicht wieder beauftragt werden würde. Leider hatte diese Geschichte kein Happy End. Die Denkweise in Strukturen, Prozessen und Macht war so tief im Unternehmen verwurzelt, dass sich die Muster unabhängig von den jeweils amtierenden Führungskräften ständig wiederholten. Es kostete die Entwickler unglaublich viel Kraft, dort zu arbeiten. Jede Konversation hatte einen sarkastischen Unterton. Wann immer ich an diese Zeit zurückdenke, ziehe ich meine Stirn in Falten und schüttle den Kopf. Heute kenne ich nahezu niemanden mehr von den Menschen, die dort arbeiten. Fast alle guten Mitarbeiter von damals haben das Unternehmen verlassen. Die Produkte sind wirtschaftlich weit weniger erfolgreich, als sie es sein könnten. Und mehrere Projekte sind komplett gescheitert. Beim krampfhaften Versuch, ihre Macht zu erhalten, haben die Führungskräfte die Teams zerstört und damit das Unternehmen geschwächt. Auch wenn ich dort oft an meinem Verstand gezweifelt habe, aus heutiger Sicht muss ich sagen, dass mit meinem Verstand alles in Ordnung war. Nur im Team können wir erfolgreich sein. Individuelles Machtstreben dagegen schwächt die Menschen und damit ein Unternehmen so sehr, dass dieses auf lange Sicht um sein Überleben fürchten muss.
Über den Autor Dominik Maximini. Dominik ist ein erfahrener Scrum Master, Agile Coach, Trainer und Autor. Früher hat er zunächst ein agiles Startup aus einem Konzern ausgegründet und dort einen Innovationspreis für Innovative Business Design gewonnen. Danach war er als Führungskraft und Agile Coach bei einem Beratungsunternehmen angestellt. Heute hat er alle Unternehmensfesseln abgestreift und fokussiert sich darauf, echte Agilität zu fördern und Projekte zu vermeiden, bei denen es nur darum geht, den Status quo mit neuen Etiketten zu verzieren. Er ist Professional Scrum Trainer der Scrum.org und Management 3.0 Facilitator. In seinen Trainings gibt er nicht nur die Theorie, sondern auch sein Wissen aus 13 Jahren Praxis weiter. Geschichten transportieren mehr als nur Wissen. Sie berühren, inspirieren, schaffen Nähe und ein Gespür für andere Menschen. Geschichten zeigen etwas von uns selbst und werden so zur Hilfe, wenn sich andere in ähnlichen Situationen befinden. In diesem Buch teilen 45 Autorinnen und Autoren ihre Erlebnisse aus der Welt der Agilität. Es sind erfahrene Product Owner, Scrum Master, Führungskräfte, Agile Coaches, Berater und Organisationsentwickler. Sie erzählen wahre Geschichten aus ihrem Arbeitsalltag und ihrem persönlichen Leben, über die ersten Erfolge und Spannungen in Teams, förderliche und hinderliche Führung, Verluste und Ängste, erstaunliche Entwicklungen, klare Werte und Haltungen. Diese Geschichten machen das Angebot, als Menschen voneinander zu lernen. Dir hat die Folge gefallen? Dann abonniere gleich die Agile Leseecke. Woran hast du bei diesem Buchauszug gedacht? Wozu hat er dich inspiriert? In welches Buch möchtest du gern reinhören? Ich freue mich auf deine Nachrichten und Kommentare. Bis zum nächsten Mal, deine Miriam.